Lockstädter Klimagespräche.
Herzlich willkommen zur neuen Folge der Lockstädter Klimagespräche. Unser heutiges Thema heißt: Eine neue Wirtschaft braucht das Land. Die Gemeinwohlökonomiebewegung stellt sich vor. Ich bin Kerstin Walz, Umweltsoziologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni hier in Hamburg und ich arbeite im Projekt Klimafreundliches Lockstedt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit Jutta Hieronymus, eine unserer Praxispartnerinnen, mit dabei haben. Denn in unserem Projekt sind neben uns von der Uni, vom Bezirksamt Eimsbüttel und vom Bürgerhaus Lockstedt noch weitere sehr wichtige Akteure aktiv. Unsere sogenannten Praxispartnerinnen nennen wir die immer. Also städtische Unternehmen wie die Stadtreinigung Hamburg oder eben auch zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Gemeinwohlökonomie. Auch im vergangenen Podcast war ein Praxispartner zu Gast, nämlich Cradle to Cradle. Und sie haben sich dem Thema gewidmet, wie man eigentlich unsere Ressourcenkreisläufe wirklich nachhaltig verändern und verbessern kann. Heute geht es jetzt um die Wirtschaft, beziehungsweise wie wir eigentlich wirtschaften. Und ja, in unserem Projektpodcast besprechen wir ja immer sehr unterschiedliche Themen, die aber alle mit Klimaschutz und unserem Leben in unseren Städten zu tun haben. Und wie wir wirtschaften, ist dabei wirklich einer der zentralen Bereiche. Und es ist vor allem ein Bereich, wo ich mich manchmal frage, wo man überhaupt anfangen soll oder anfangen kann, weil derzeit gefühlt alles darauf ausgerichtet ist, nicht nachhaltig zu sein. Und ja, Profit einfach die entscheidende Rolle spielt. Aber damit schaden wir eben massiv uns, unseren Mitmenschen und vor allem auch dem Klima und der Umwelt. Und deswegen ist es super, dass wir heute mit Jutta über sehr konkrete Ansätze sprechen, was anders laufen kann. Und ja, Jutta Hieronymus ist seit über 6 Jahren bei der GWÖ aktiv und die Reformbewegung der GWÖ selbst gibt es seit über 10 Jahren. Und sie schlagen ganz konkret einen sofort umsetzbaren Weg vor, wie das Wirtschaften von Unternehmen, von Verwaltungen, von Gemeinden oder Bildungseinrichtungen nachhaltiger, kooperativer, transparenter und ethischer werden kann. Also all die guten Buzzwords, die wir brauchen. Jutta, willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir von der Gemeinwohlökonomie uns hier auch in der Stadt Hamburg und ganz lokal im Stadtteil Lockstedt verankern können und die Idee vorstellen dürfen. Die Gemeinwohlökonomie ist ja eine sofort anwendbare Möglichkeit, unsere Wirtschaft umzugestalten. Es ist noch ein bisschen mühsam, weil die wirtschaftlich-rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht gesetzt sind. Das ist unser Ziel, das ist eines unserer Ziele und das wollen wir erreichen, indem wir die Unternehmen und Organisationen, du hattest ja auch Bildungseinrichtungen, Gemeinden und so schon erwähnt, die bereit sind, sich auf diesen Weg zu machen, zum Beispiel auch um die SDGs zu erfüllen, die Sustainable Development Goals, die 17 UN-Ziele nach der Agenda 2030. Und da ist die Gemeinwohlökonomie, bietet sie ein wunderbares Instrument, um einen Großteil dieser Ziele schon mal zu erreichen.
Ja, was wären so die 3 zentralen Sätze? Du hast jetzt schon mal begonnen. Vielleicht kannst du jetzt noch mal sagen, was ist so der erste Ansatzpunkt, wie es losgeht?
Also der erste Ansatzpunkt ist mal Aufklärung und Information. Für viele Menschen, die sich nicht so viel damit beschäftigt haben und auch nicht Wirtschaft studiert haben, ist Wirtschaft ein Thema mit 7 Siegeln. Das ist sozusagen vom Himmel gefallen. Das ist statisch, fest, zementiert. Da kann man nichts dran ändern. Und das denken viele. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Wirtschaft ist kein Naturphänomen, sondern ist von uns Menschen gemacht. Das heißt, Absolut. Auch wir Menschen können das wieder verändern. Und das Dramatische dabei ist, dass an den Wirtschaftsfakultäten der Universitäten, also dort, wo die EntscheiderInnen von morgen ausgebildet werden, dass dort ein bestimmtes Mainstream-Denken vermittelt wird, was eben auf Wachstum und Profitorientierung ausgerichtet ist. Und dem hat sich alles unterzuordnen. Und da diese Menschen dann in der Regel auch relativ viel Geld verdienen und relativ einflussreich sind und Macht haben, ist es für Gesellschaft und Politik total schwierig, dagegen anzukommen. Zumal die Politik auch viele Dinge glaubt, da sind ja auch viele Wirtschaftswissenschaftler da drin, auch glauben, dass Wachstum und mehr Profit eben zum Wohlstand für alle beiträgt. Das haben wir jetzt 50 Jahre oder seit dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir mal, intensiv ausprobiert. und stellen jetzt fest, wir stehen vor einem Riesenscherbenhaufen in allen Richtungen, wo überall wir hingucken. Artensterben ist eines der dramatischsten, wird am wenigsten deutlich formuliert. Dann die Klimakrise, die ist dank Fridays for Future jetzt endlich mal auf der Agenda. Aber wir haben auch die sozialen Ungerechtigkeiten innerhalb unserer Gesellschaft, aber auch global betrachtet zwischen den verschiedenen Ländern. Die Unternehmen aus den reichen Industrienationen wandern einfach aus in andere Länder oder Kontinente sogar, weil dort Umweltbedingungen und Arbeitsbedingungen und Arbeitsrechte einen viel niedrigeren Standard haben als bei uns, wenn sie überhaupt einen Standard haben. Und das heißt, da kann man Umwelt und Mensch wunderbar ausbeuten, also die Kosten dramatisch senken und hier also die Gewinne maximal optimieren. Und das kann einfach nicht im Sinne unseres gemeinsamen Lebens auf diesem Planeten so weitergehen. Und in allen demokratischen Verfassungen steht irgendwo an irgendeiner Stelle sowas Ähnliches wie: alles Wirtschaften soll der Allgemeinheit dienen. Und das ist ein Satz, der muss dringend mal wieder auf die Agenda gehoben werden. Denn alles Wirtschaften soll der Allgemeinheit dienen, heißt eben nicht, alles Wirtschaften soll die Taschen weniger füllen und den Rest sozusagen leer und dumm dastehen lassen.
Das heißt, so hier wollt ihr quasi ja diesen Satz, der im Grundgesetz steht, mit Leben füllen und mit konkreten, genau, Ideen, weil ihr gebt ja wirklich auch einen Prozess vor, wie das sein könnte. Also wenn sich jetzt ein Unternehmen, ein Verein, eine Gemeinde auf den Weg machen will, gemeinwohlorientierter zu wirtschaften, wie sieht das aus?
Genau, also wir nochmal ganz kurz wegen dieser Prämisse, die in allen demokratischen Verfassungen in irgendeiner Form sinngemäß so verankert ist. Wir wollen einfach, dass das umgesetzt wird. Also wir erfinden eigentlich gar nichts Neues, sondern wir nehmen das, was schon da ist und sagen, hey Leute, das haben wir hier in unserer Verfassung stehen, das haben wir im Grundgesetz stehen, das ist in Hamburg, im Hamburger Verfassung steht es drin, in den Länderverfassungen international, aber eben auch national. Und wir wollen, dass das jetzt auch Anwendung findet. Insofern machen wir also gar nichts dramatisch irgendwie exorbitant Neues, Großartiges, Innovatives oder so, sondern wir sagen nur, wir wollen, dass das angewendet wird. Und das erreichen wir, indem wir einen umfangreichen Fragenkatalog mit den beteiligten Unternehmen durchgehen und dann schauen, wie sind diese Unternehmen zu den verschiedenen Fragen aufgestellt. Und zwar haben wir die Grundwerte, von denen wir uns leiten lassen und uns, die unsere Fragen bestimmen, das sind einmal Menschenwürde und Menschenrechte. Dann ist das Solidarität und Gerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit, aber auch überhaupt Gerechtigkeit innerhalb des Unternehmens, innerhalb des Landes Deutschland, aber auch weltweit gedacht. Dann haben wir die ökologische Nachhaltigkeit. Und dann haben wir Mitbestimmung, und damit Menschen mitbestimmen können, müssen sie überhaupt erstmal wissen, worum es geht. Das heißt, Transparenz brauchen wir natürlich auch. Also die Dinge, über die Entscheidungen getroffen werden, müssen mit allen Facetten offengelegt werden, sodass man zumindest sich informieren kann, wenn man da mitdenken und mitentscheiden möchte. So, und in einem Unternehmen und auch überhaupt in unserer ganzen Gesellschaft sind unterschiedlichste Berührungsgruppen für die Unternehmen unterwegs. Da sind zum einen mal die LieferantInnen, also die Lieferketten. Das war jetzt ja vor einem halben Jahr, glaube ich mal, auch auf EU-Ebene großes Thema, das Lieferkettengesetz, um einfach fairere Bedingungen nicht nur hierzulande, sondern auch in den Herkunftsländern der Produkte zu schaffen, dass eben die Menschen da nicht mehr in engstem Raum irgendwelche 20-Stunden-Tage arbeiten müssen, sondern dass sie faire Arbeitsbedingungen haben und auch einen anständigen Lohn bekommen, von dem sie leben können. Die zweite Gruppe sind dann die EigentümerInnen und auch die FinanzgeberInnen. Also das ist so alles, was um die finanzielle Sicherheit des Unternehmens geht. Wie handelt ein Unternehmen da? Die dritte Gruppe sind die Kundinnen, ganz wichtig. Die Kundinnen, und dann haben wir noch die MitarbeiterInnen und auch die Unternehmen, die in ähnlichem Branchen oder Segment unterwegs sind. Das haben wir zusammengefasst als interne Kundinnen sozusagen. Und dann haben wir noch das gesellschaftliche Umfeld, also das, wo das Unternehmen angesiedelt ist Und wenn es um große bauliche Vorhaben geht, gibt es ja auch häufig mal in den Nachrichten zu sehen, dass sich Bürgerinitiativen bilden, weil sie das Konzerngebäude X oder Y nicht vor ihrer Haustür haben wollen oder weil irgendwelche Umweltschäden befürchtet werden und die Menschen sich da engagieren, um zu verhindern, dass da wieder neue, doofe, schlimme Sachen passieren. Genau, und diese vier Werte werden den fünf Berührungsgruppen gegenübergestellt. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Tabelle. Oben quer sind die vier Werte und links senkrecht runter sind unsere Berührungsgruppen. Und dann ergibt sich eine sogenannte Matrix mit 20 Feldern, ne? 4x5, 20 Felder. Und diese Felder haben alle einen eigenen Namen. Und dahinter steckt dann ein umfangreiches Fragenwerk, in dem wir versuchen zu ergründen, wie ein Unternehmen sich da eben genau aufgestellt hat. Die Gemeinwohlökonomie ist nicht, wie bei manchen anderen zu Recht oder manchmal auch zu Unrecht unterstellt, ein Greenwashing-Instrument. Bei uns müssen die Sachen ehrlich beantwortet werden. Und es müssen anschließend auch das Ganze in einem Bericht zusammengefasst werden und veröffentlicht werden. Und zwar veröffentlicht auf der Unternehmensseite und auch auf unserer Webseite der Gemeinwohlökonomie.
Mit wem sprecht ihr in so einem Prozess? Also ist es dann natürlich, also klar, Geschäftsleitungen, aber so wie das klingt, braucht man ja wirklich auch die Erfahrung und die Perspektiven all der MitarbeiterInnen, all derjenigen in den verschiedenen Abteilungen oder ja, Verwaltungsbereichen, je nachdem, ob es jetzt Gemeinde ist oder Unternehmen. Gibt es dann da wirklich eine Gruppe, die mit euch diesen Fragebogen beantwortet oder ist das sehr fokussiert auf einzelne Personen?
Also das hängt natürlich von der Unternehmensgröße ab. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die großen Konzerne, insbesondere die, die eben mit ihrem Wirtschaftsmodell und ihrem derzeitigen Gebaren Profite zu maximieren, die haben wir jetzt nicht freiwillig an Bord. Wir haben ja noch keine Gesetzesgrundlage, die vorschreibt, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, leider. Das ist aber unser Ziel. Das heißt, wir arbeiten derzeit mit denjenigen zusammen, die freiwillig sagen, genau, ich habe das Problem erkannt. Ich finde, das ist ein großartiges Instrument. Ich will unbedingt dabei sein. Und unsere sogenannten Pionierunternehmen bewegen sich in der Größenordnung zwischen Einzelpersonenunternehmen bis hin zu 500 MitarbeiterInnen. Und in der Regel bei den großen Unternehmen gibt es dann die Geschäftsleitung, die muss, glaube ich, ist da ganz entscheidend auch involviert, wenn es überhaupt darum geht, sich mit der Gemeinwohlökonomie zu beschäftigen. Entweder ist sie dann selbst beteiligt oder sie delegiert das an ihre verantwortlichen AbteilungsleiterInnen, sodass alle beteiligten Gruppierungen in dem Unternehmen auch in einem kleinen Gremium zusammenkommen und da zusammenarbeiten. Und bei den Einzelunternehmen oder bei den kleinen Unternehmen, da ist natürlich dann die Geschäftsführung. Und da bieten wir so ein Format an, das nennt sich Peer Group Verfahren. Da sagen wir, für kleine Unternehmen ist ja auch manchmal die Kostenseite sehr entscheidend. Das ist ja freiwillig und dieses Engagement ist dann für viele, wenn das so teuer wird, sage ich mal in Gänsefüßchen, dann können sie sich das nicht vorstellen oder wollen sich das nicht leisten. Sag mal so, für normale kleine Unternehmen bis 10 MitarbeiterInnen kommt man dann irgendwann am Ende so auf Gesamtkosten von 10.000 Euro. Aber wenn wir das teilen durch 5, 6, 7 beteiligte kleine Unternehmen, dann können sich die diese 10.000 Euro teilen. Das heißt, dann liegt es irgendwas zwischen 1,5 und vielleicht 3.000 Euro, je nachdem, wie viele Unternehmen da jetzt in so einer Peer Group dabei sind.
Und was ist so das Feedback, was ihr bekommt von den Unternehmen, Gemeinden, Bildungseinrichtungen ja auch? Was ist aus deren Perspektive, was sind die zentralen Vorteile, wenn man das jetzt einmal mit euch durchläuft? Und das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch nicht ein einmaliger Prozess, sondern das ist eine kontinuierliche Begleitung. Ist das richtig?
Richtig, genau. Genau, also Hintergrund ist, dass einmal am Anfang so eine Art Bestandsaufnahme gemacht wird und aber gleichzeitig die Unternehmen dann auch überlegen, also ins Nachdenken kommen, ist das eigentlich so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das wollte? Oder möchte ich eigentlich besser werden? Und nach 2 Jahren kommen wir wieder, machen das nochmal, das Ganze zusammen. Und dann gucken wir uns natürlich an, welche Verbesserungen denn umgesetzt werden konnten. Und überprüfen auch die wiederum, ob das ganz in dem Sinne ist, in dem das mal ursprünglich gedacht war. Also das könnte man auch beschreiben wie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und der große Vorteil von diesem Bilanzierungsprozess ist, dass die Unternehmen, auch die, die schon recht nachhaltig unterwegs sind, doch auch mit Erkenntnissen oder mit Fragen vor allen Dingen konfrontiert werden, die sie so für sich gar nicht unbedingt auf dem Schirm hatten. Und das ist eben der Vorteil von dem Konzept der Gemeinwohlökonomie, wirklich einen großen Schirm zu spannen und nicht nur im Klein-Klein sich zu verlieren. Weil letztendlich, also wenn ich mir angucke, es gibt so viele tolle und großartige Initiativen, die an den Auswirkungen dieses Wirtschaftens versuchen, was zu verändern. Das ist auch richtig und wichtig, aber aus der Gesamtperspektive ist es sozusagen ein Kratzen an den Symptomen und die Gemeinwohlökonomie will an die Wurzel, die will das System. Ja, wir wollen nicht Sozialismus, wir wollen nicht Kommunismus, wir wollen keine Diktatur, auch keine Ökodiktatur oder was uns da gelegentlich an den Kopf geworfen wird von Menschen, die uns falsch verstehen oder auch falsch verstehen wollen, sondern wir wollen einfach unsere demokratischen Werte, die auch ja, auf die wir unser Land gegründet haben, die wollen wir einfach umsetzen. Und dazu gehört eben, dass Menschen bei Entscheidungen beteiligt werden, dass sie in die Lage versetzt werden, das auch tun zu können, indem sie nämlich wissen, worum es geht. Und und dass wir eben den Klimaschutz verantwortlich ernst nehmen von allen und dass wir die Menschenrechte einhalten und auf die Lieferketten achten. Und genau.
Lieferketten ist das nächste gute Stichwort. Ihr seid international unterwegs, richtig? Weil der Ursprung liegt im deutschsprachigen Raum, in Deutschland und Österreich.
Richtig, aber genau. Die Idee,
mittlerweile geht's,
genau, geht's die Idee weiter ist, genau, die Idee ist in Österreich entstanden. 2010 rum hat Christian Felber, der hat auch das gleichnamige Buch dazu geschrieben, zusammen mit einer Handvoll UnternehmerInnen sich auf den Weg gemacht und die haben die erste Matrix entwickelt, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Und diese Idee hat sich rasend schnell in Österreich ausgebreitet und ist dann nach Deutschland rübergeschwappt, vornehmlich nach Bayern und Baden-Württemberg. Und seitdem ist aber vieles verbessert worden, weil die ersten Anfänge natürlich waren da noch Dinge nicht so erfasst oder nicht so praktikabel, nicht so anwendbar, sodass wir inzwischen bei der mindestens 7. oder 8. Version dieses Fragenkatalogs und der Matrix angekommen sind. Und die nächste Version steht schon in den Startlöchern, denn wir wollen versuchen, das auch mit EU-Recht zusammenzubringen. Und da hat sich ja jetzt auch noch mal was für die Nachhaltigkeitsberichterstattung verändert. Das tritt ab März in Kraft und da soll natürlich die GWÖ als Berichtsstandard das erstens alles erfüllen und zweitens dann hoffentlich auch irgendwann anerkanntes Instrument sein und vielleicht irgendwann auch verpflichtend werden.
Das heißt, die EU-Ebene ist anvisiert, darüber hinaus?
Genau, das ist jetzt auf EU-Ebene, also neben Österreich und Deutschland ist es dann natürlich auch ganz schnell in die Schweiz und in deutschsprachige Norditalien gewandert und dann überhaupt in Italien, aber eben auch ganz stark in Spanien und im spanischsprachigen Raum auch von Südamerika, weil Christian Felber spricht auch fließend Spanisch, hat in Barcelona studiert und hat da sehr gute Kontakte. Und die wiederum, diese Kontakte haben auch dann ihre Wirkung bis nach Südamerika, Lateinamerika gezeigt. Und in Lateinamerika haben wir ein ganz tolles Phänomen. Die haben von sich aus auch so eine Art gutes Leben-Kodex, also Verhaltensvorgaben sozusagen. Wie lebt es sich entspannt und gut miteinander in einer Gesellschaft? Und das ist ganz ähnlich und ganz kompatibel mit der Idee der Gemeinwohlökonomie. Deswegen ist es dort auch ganz schnell in die Verbreitung gegangen. Inzwischen haben wir über 30 Länder tatsächlich an Bord. Es gibt manche vielleicht nur mit einigen kleinen Regionalgruppen. Es gibt aber über 10 nationale Vereine inzwischen, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann gibt es in England, in Italien, in Spanien, in Schweden, in den Niederlanden, in den USA und so weiter, in Chile. Und ja, wir haben hohen Zulauf nach wie vor und freuen uns über diesen Zuwachs und sind eigentlich eher ungeduldig, hätten gerne, dass es noch schneller geht. Wir haben inzwischen 800 Unternehmen und über 10.000 Menschen, die die Gemeinwohlökonomie unterstützen oder mitarbeiten, aktiv sind oder eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Also da geht schon einiges ganz toll in die richtige Richtung.
Das darf man nämlich nicht vergessen. Das, was ihr alles macht, ist einfach komplett Ehrenamt. Also um die Idee zu verbreiten und in den Regionalgruppen all die Arbeit, die da passiert. Ja, mit welchen 3 Adjektiven würdest du dein Ehrenamt beschreiben?
Oha, also mein Ehrenamt macht mir total viel Freude. Es ist aber sehr aufwendig. Und wenn ich nicht aufpasse, das ist so ein bisschen den kleinen Finger, ne? Weil ich bin auch so begeistert von der Idee und überall, wo ich angefragt werde, bin ich dann schnell dabei zu sagen, ja, ich helfe euch, ich unterstütze euch, ich mache dies und das und jenes für euch. Und zack, bin ich von meinen zeitlichen Kapazitäten eigentlich an der Obergrenze oder auch schon drüber. Also es ist sehr zeitaufwendig, aber es ist eben auch sehr erfüllend. Und ich finde das einfach auch total sinnvoll. Als ich studiert habe, und als ich zur Schule ging, genau, da kam der erste Bericht des Club of Rome 1972, da hatte ich noch kein Abitur und da war das schon Thema. Ich habe damals tatsächlich ein Preisausschreiben oder einen Wettbewerb, einen Kunstwettbewerb gewonnen, weil ich ein Bild dazu gemalt habe, was mir dazu einfiel, eine Erde, wo ein menschlicher Fuß eine fette Beule reintritt. Und also das ist 72 gewesen, jetzt haben wir fast 2022, also 50 Jahre später und es ist eigentlich nichts besser geworden, es ist alles nur schlimmer geworden und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich habe eigentlich keine Kinder, ich habe auch keine Enkelkinder, ich könnte mir auch zurücklegen und sagen, ist mir doch egal, ich kriege das alles nicht mehr mit, aber so ticke ich nicht, so bin ich nicht. Mir ist es ganz, ganz wichtig, noch zu retten, was zu retten ist und auch mich dafür zu engagieren. Also ich bin mit Freude dabei, aber ich muss auch auf meine Kapazitäten und auf meine Grenzen ein bisschen aufpassen.
Absolut, das ist ja das klassische Problem, ganz oft im Ehrenamt.
Aber was ich vielleicht auch noch kurz ergänzen muss, wir haben ganz, ganz, ganz tolle Leute, ganz viele großartige Menschen in der Gemeindeökonomie und das macht einfach Freude. Wir haben 3-mal im Jahr große Treffen, wo sich zwischen 50 und 150 Leuten dann treffen, hier aus dem deutschsprachigen Raum vornehmlich. Und diese Treffen sind immer so voller Spirit und so voller Ideen und Austausch. Und das motiviert alle, die da waren, immer wieder neu.
Das glaube ich. Wie können dann Interessierte bei euch mitmachen?
Oh, das geht ganz einfach. Wir haben ja eine Webseite für unsere Hamburger Regionalgruppe. Und da gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat einen sogenannten neuen Treff. Da können alle, die sich für die Gemeinwohlökonomie interessieren, hinkommen. Wir müssen auch noch nicht so viel Bescheid wissen, kriegen da mal die Grundzüge erklärt. In der Regel kaufen sich die meisten dann erstmal das Buch, ne, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, lesen das und da steht es einfach nochmal in der Tiefe und sehr gut lesbar übrigens. Also jetzt muss man nicht studiert für haben, um das zu verstehen. Lesen die Argumente und sind dann entweder gleich so begeistert, dass sie sagen, so und jetzt krempel ich die Ärmel hoch und steige mit ein, wo kann ich hingehen? Dann haben wir in Hamburg 4 verschiedene Arbeitsgruppen oder 5 verschiedene Arbeitsgruppen, die alle sich freuen, wenn da noch Verstärkung dazukommt. Und genau, dann wächst man so rein in die Bewegung und je nachdem, wo die Themenschwerpunkte liegen, kann sich die Person dann auch gerne deutschlandweit oder international mehr ausrichten und da engagieren.
Sehr schön. Wir sind ja meist auf Stadtteilebene in Lockstedt unterwegs im Forschungsprojekt. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was euer Ansatz eigentlich für einen Stadtteil wie Lockstedt bedeuten könnte? Also wo wären da Einfallstore?
Also die Einfallstore sind zum einen mal eben Aufklärung und Information. Das Bürgerhaus in Lockstedt hat, glaube ich, aber ist schon ein paar Jahre her, schon mal eine Vortrags- oder Diskussionsveranstaltung zur Gemeinwohlökonomie gemacht. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal wieder beleben und da ein bisschen regelmäßiger die GWÖ-Idee vorstellen wollen. Wir haben auch einen ganz wunderbaren Film, der heißt »Hinterm Deich wird alles gut«. Da sind drei Gemeinden aus Nordfriesland, also hier um die Ecke, haben sich der Gemeinwohlbilanzierung gestellt, haben sich da auf den Weg gemacht und das Ganze ist filmisch dokumentiert worden und gibt einen guten Einblick über die Wirkung und Auswirkung dieses Prozesses, der Erkenntnisse und Learnings, die man dabei gewinnt. Und anschließend könnte man darüber diskutieren und auch natürlich gerade mit den Menschen hier aus Lockstedt überlegen, welche Bereiche könnte in Lockstedt für die Gemeinwohlökonomie interessant sein. Ich denke, alle Unternehmen, die in Lockstedt angesiedelt sind, könnte man vielleicht mal zusammen trommeln und gucken, wer davon eine Gemeinwohlbilanz erstellen wollen würde, um eben auch mehr zum Klimaschutz beizutragen. Wir sind ja in Kontakt gekommen über die, auch so ein bisschen über die Mobilitätsschiene, weil das ist ein ganz großer Faktor, der uns viel CO2-Ausstoß beschert und der viel Lebensqualität in den Stadtteilen nimmt. Und um das zu verändern, ist, glaube ich, die GWÖ auch eine Möglichkeit, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und genau, bei der Mobilität fällt mir immer ein, dass viele ja sagen, ja, aber ich brauche mein Auto und so ein Auto ist auch so ein Statussymbol und so. Und dann kommt immer gleich, ja, ich soll verzichten. Es geht aber gar nicht um den Verzicht, sondern es geht eigentlich darum, was gewinne ich an neuen Freiheiten und an neuen Perspektiven und Möglichkeiten, wenn ich mal meine Mobilität anders organisiere. Ich bin gerade gestern mit einem Kollegen mit dem Fahrrad durch den dunklen, durchs Gehege gefahren, durchs Nienacher Gehege, durch den Park. Und es war ganz wundervoll, dieses Herbstlaub, diese milden Temperaturen und die frische Luft. Und nach so einem ganzen Tag im Büro war das einfach großartig, nochmal sich zu bewegen und draußen an der frischen Luft zu sein. Also ich habe zwar noch ein Auto, aber ich benutze das wirklich nur noch für die Wege außerhalb von Hamburg, wo ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln derzeit nicht gut hinkommen kann oder gar nicht hinkommen kann. Und in der Stadt, in Hamburg, fahre ich nur mit dem Fahrrad und finde das echt wunderbar. Und mit der Hochbahn fahre ich auch gerne. Das ist auch praktisch, Fahrrad mit reinnehmen und so.
In dem Kontext haben wir ja auch gerade im Projekt drei Versuchsmonate laufen, wo wirklich Haushalte probieren, das Auto, das Auto mal nicht zu nutzen und alles andere an klimafreundlicher Mobilität. Da werden wir sicherlich auch noch mal eine Folge hier zu drehen, wie da die Ergebnisse sind. Ich habe jetzt noch Raum für Wünsche. Was wünschst du dir von der Politik, damit euer Ansatz wirklich in die Breite gehen kann? Was ist da deine Idealvorstellung für die Umsetzung?
Ja, wir haben wir haben diese drei Gemeinden in Nordfriesland. Wir haben jetzt auch die erste Stadt, die sich gemeinwohl bilanziert hat. Ist aber eine kleine Stadt, Steinheim im Kreis Höxter. Wir haben aber in Stuttgart und wir haben in Kassel und in Münster haben wir schon konkrete Projekte, wo entweder die städtischen Unternehmen oder die Koalitionsverhandlungen ergeben haben, die Gemeinwohlökonomie anzuwenden. Und genau das ist uns auch vor anderthalb Jahren nach den Bürgerschaftswahlen in Hamburg gelungen. Der rot-grüne Senat hat das in den Koalitionsvertrag aufgenommen und jetzt im Herbst, in diesem Herbst, ich glaube, weiß gar nicht, wie der Stand ist, ob die schon angefangen haben, wird die Hamburger Stadtreinigung GWÖ bilanziert. Und ich erhoffe mir, dass daraus die Erkenntnisse einfließen in eine grundlegende Überarbeitung der Förderrichtlinien, weil ich glaube, dass viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen wollen, derzeit noch vor der finanziellen Hürde zurückschrecken. Und wenn es da einen Fördertopf gäbe, dann könnte da richtig Fahrt reinkommen, weil viele Unternehmen schon auch merken, dass es mit dem weiter so keine guten Ergebnisse bringt. Also der Klimaschutz bleibt nach wie vor auf der Strecke und das kann eigentlich so nicht weitergehen.
Ja, vielen, vielen Dank. Jutta, wir nähern uns jetzt schon am Ende der heutigen Folge und ich versuche nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, dass die GWÖ oder vor allem die Zertifizierung und die Matrix einen sehr konkreten Ansatzpunkt bietet, wie man die Profitorientierung ablösen kann und eben von einem Indikatoren-Set dann ausgeht, dass der Gesellschaft und dem Klima mehr zugutekommt. Und was auch schon jetzt in der Praxis erprobt wird und gerade, so macht es den Eindruck, immer weiter erprobt wird und immer größer wird, mit jetzt auch Städten und immer größeren Unternehmen. Aber natürlich braucht es die politischen Rahmenbedingungen, die das unterstützen und auch einfordern letztlich, damit das wirklich zum Standard werden kann und es eben nicht bei den einzelnen Pionieren bleibt, die jetzt eine wichtige Rolle spielen, die aber vielleicht irgendwann in der breiten Masse untergehen, im besten Fall, wenn man das so sagen kann. Ja, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast.
Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, die ich die mir gerade noch einfiel, auch gerade auch für Lockstedt interessant. Wir sind in Baden-Württemberg gestartet mit unseren BürgerInnen-Dialogen. Das heißt, es kommen Menschen, 60, 80, 100, zusammen und diskutieren über die Themen, die durch die Gemeinwohlökonomie aufgeworfen werden, und lernen dann eine andere Art der Abstimmung kennen, nämlich das systemische Konsensieren. Und wenn wir unsere Demokratie weiterentwickeln wollen, dann müssen wir auch uns weiterentwickeln, welche von alle 4, 5 Jahre mal irgendwo 1, 2, 3 Kreuzchen machen, sondern hin zu mehr Mitentscheidung im Sinne von, ich weiß auch, worum es geht, ich kenne mich mit dem Thema aus, beschäftige mich damit. Und da gibt es ja auch international schon diverse Versuche. Unsere Idealvorstellung wäre, dass einfach statistisch alle Gruppen, alle Einwohnergruppen sozusagen vertreten sind in so einem BürgerInnen-Dialog und freigestellt werden vom Arbeitgeber, um sich eine Zeit X, also vielleicht eine Woche oder auch zwei, mit einem Thema ganz intensiv zu beschäftigen und Lösungen zu erarbeiten und diese der Politik dann vorzuschlagen. Das ist aus unserer Sicht viel demokratischer und zielführender, als wenn die PolitikvertreterInnen sich von LobbyistInnen beraten lassen, die in der Regel ja von großen Firmen mit viel Geld gesponsert werden und wo dann klar ist, welche Ergebnisse dabei rauskommen. Natürlich die, die den Unternehmen den Weg freimachen zu mehr Gewinnen und mehr Profit. Und die Menschen, die würden da, also 100 Menschen mal eben zu bestechen sozusagen, das dürfte auffliegen, das könnte so nicht funktionieren. Und die Menschen sind eben als diejenigen, die auch betroffen sind, sollten sie beteiligt werden an den Entscheidungen und nicht leer dabei ausgehen und immer übertölpelt werden, sage ich mal so ein bisschen lax. Also ich wünsche mir, dass wir da insgesamt unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft weiterentwickeln und dass die Politik ihre Aufgabe ernst nimmt und auch entsprechend die Rahmenbedingungen setzt und nicht nur so ein Flickwerk macht, hier mal so ein bisschen so was Halbgares, wo dann irgendwie insgesamt das gar nicht erreicht werden kann, das Ziel, was wir erreichen wollen. Zum Beispiel 1,5 Grad Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Ja.
Also ein klarer Appell für mehr Bürgerinnenräte.
Genau.
In der politischen Sphäre.
Genau. Und das könnten wir zum Beispiel in Lockstedt auch mal ausprobieren. Und also das sind ja auch Dinge, wir sind in diesem System groß geworden, wir sind hier sozialisiert. Es gibt viele Punkte, an denen wir selber auch lernen müssen, uns anders zu verhalten, uns anders zu bewegen, auch nicht immer dieses Ellbogenmentalität und meins ist das Wichtigste und alle anderen beiseite schieben oder so, sondern mehr mit Rücksicht, mit Empathie, mit Fürsorge, auch diejenigen im Blick haben, die nicht so von sich aus ihre Interessen stark hervorbringen können oder einbringen können, aber wir können das nicht alles an die Wand walzen. Wir müssen schon auch im Miteinander gucken, dass alle, auch die nicht so lauten und nicht so starken, da gleichberechtigt ihren Platz finden können.
Das nehme ich als perfektes Schlusswort. Das war unser heutiger Podcast zum Thema der Gemeinwohlökonomie. Und ja, weiter geht es dann voraussichtlich in etwa einem Monat. Wir rufen wieder über unsere Social-Media-Kanäle dazu auf, Statements oder Fragen einzusenden. Gucken Sie also gerne bei Facebook, bei klimafreundlichem Lockstedt oder bei Twitter, @klimalockstedt vorbei. Und ja, auch unsere Homepage unter hamburg.de/klimalockstedt ist immer ein Besuch wert. Ja, wir hoffen, der Podcast hat Ihnen allen gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, bis bald.
Lockstedter Klimagespräche.